1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichhardt.
Willkommen. Wir haben einen Mann zu Besuch, der sich über eine große Schar begeisterter Anhänger freuen kann. Früher sah er dazu auch noch fast wie Karl Marx aus, was ihm nicht unsympathisch war. Heute sind die grauen Haare kürzer, aber der Bart könnte immer noch als marxistisch durchgehen. Harry Rowohlt, der Übersetzer, Autor, Schauspieler und auch sonst viel Begabte, ist bei uns. Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Rowohlt. Guten Tag.
Tag, Herr Reichert. Schauspieler muss ich leider dementieren. Nur weil ich bei der Lindenstraße mitspiele, bin ich doch längst kein Schauspieler.
Darsteller?
Ja.
Okay. Wer über Sie schreibt, Herr Rowohlt, bemüht sich oft irgendwie ebenso witz- und geistvoll zu formulieren wie Sie. Und dabei kommt tatsächlich manchmal auch Schönes raus. Zum Beispiel Harry Rowohlt, der Pavarotti der Schreibmaschine. Wie fanden Sie das?
Das fand ich sehr nett. Umso mehr, als es damit eine Bewandtnis hat. Die Kieler Nachrichten haben mich mal als Paganini der Abschweifung bezeichnet. Und ein paar Tage später in Thonau in Franken sagte ich das dem Veranstalter, weil der mich nicht kannte, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Und der vermischte das aufs Anmutigste mit seinen einleitenden Worten, indem er sagte, und nun, meine Damen und Herren, freuen wir uns auf Harry Rowohlt, den eine Zeitung jüngst als Papageno oder Abschweifung bezeichnete. Und wenn was mit Paar anfängt, dann bin ich immer gern dabei. Und im renommierten deutschen Theater in Ost-Berlin war eine Lesung von mir angekündigt mit dem Untertitel Der Pavarotti der Ausschweifung.
Das ist ja noch schöner.
Ja.
Harry Pavarotti Rowohlt ist da. 2 Stunden haben wir Zeit mit ihm. Ich bin freudig gespannt.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit Harry Rowohlt, dem Übersetzer von deutlich mehr als 150 Büchern. Wie viel sind es zurzeit, Herr Rowohlt?
Das ist ein bisschen schwierig, weil ich gerade an meinem 157. saß und dann plötzlich erfuhr, dass ich bis 31. Dezember mein 158. abzuliefern habe. Und das habe ich gemacht und das 158. ist schon fertig, das 157. aber noch nicht.
Unter den Büchern Puh, der Bär und Die Asche meiner Mutter. Harry Rowohlt ist auch ein Autor, unter anderem von Ich, Carter Robinson, und von Puhs Corner, der Kolumne in der Zeit. Er ist Vorleser, Erzähler und Darsteller auch noch. So viele Berufe und alle mit Hobbycharakter, sagen Sie manchmal. Darf man sich Harry Rowohlt dann als einen glücklichen Mann vorstellen?
Ja, im Camuschen Sinne mit Sisyphos. Ich komme in der Tat auf 5 verschiedene Jobs, die jeder für sich genommen Hobbycharakter haben, alle zusammen aber durchaus den ganzen Menschen erfordern.
Und ein glücklicher Mensch im Camuschen Sinne, obwohl Sie jeden Morgen oder gerade weil Sie jeden Morgen oder oft morgens gegen 5 aufstehen und sich an die Arbeit setzen?
Ja, doch. Seitdem ich nicht mehr saufe, weiß ich sowieso nicht, was ich stattdessen machen soll. Ich muss mich richtig dazu zwingen, albern zu sein. Und das geht ja auch elend schnell. Und danach hat man immer noch den ganzen Tag vor sich.
Ich dachte, für Künstler ist albern immer besonders schwer.
Ja, dann bin ich eben kein Künstler.
Und nicht mehr trinken, warum?
Weil ich Polyneuropathie habe. Poly heißt viel, Neuro heißt Nerv, Pathie, Tod. Das heißt, meine Nerven sterben mählich an der Peripherie ab und das arbeitet sich langsam zum Zentrum vor.
Und vermisst Ihnen?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich kann die Krankheit nur empfehlen. Erstens merkt man nicht mehr, wenn man kalte Füße hat. Und zweitens kann man wunderbar Benefizlesungen ablocken. Eine Dame von der Deutschen Muskelschwundhilfe wollte, dass ich das sowas mache. Und da habe ich sie angeherrscht. Erlauben Sie mal, ich bin Polyneuropath. Aber nur, weil wir im Gegensatz zur Bauernschaft und zu den Schwulen keine Lobby haben, werden wir mit Vitamin B-Komplex abgespeist.
Da war sie still.
Ja.
Ihre neuesten Übersetzungswerke sind die Jack Taylor Krimis.
Davon habe ich bisher 4 übersetzt.
Des irischen Schriftstellers Ken Drew. Womit haben die Sie gepackt? Was mögen Sie an denen?
Ich habe Nico Hansen, den Verlagsleiter von Atrium, gefragt, ob er was für mich hat, aber nicht so ein Mist wie sonst immer. Und da hat er gesagt, einen irischen Krimi, was ich nicht ahnen konnte, war, dass das 7 Stück waren. Davon habe ich jetzt 4 gelutscht. Und der 4. gefällt mir auch tatsächlich recht gut. Mein Lieblingssatz lautet, niemand hakt sich unter wie eine Frau aus Galway. Und der Ich-Erzähler fragt zum Beispiel mal Mrs. Bailey, die 98 Jahre alte Leiterin von Baileys Hotel, ob ihr jemand Ungewöhnliches aufgefallen ist. Und da sagt sie, jemand Ungewöhnliches? Das ganze Land ist ungewöhnlich. Heute Morgen war ein junger Mann da, der suchte Arbeit. Der hatte Nadeln in den Augenbrauen, in der Zunge und der Herr allein weiß, wo noch. Und das gefällt mir dann.
Sie touren jetzt wieder und zwar von Lingen an der Ems über Bad Oeynhausen, ich habe es mir aufgeschrieben, bis nach Dresden, Leipzig, Dortmund und Kiel.
Lingen wird verschoben, weil ich da auf der Leipziger Buchmesse in der langen Nacht der Hörbücher.
Aber Hessen umschiffen Sie wie eine Klippe. Dürfen wir wenigstens wissen, was wir da verpassen, wenn Sie jetzt auf Reisen gehen und Veranstaltungen machen?
Das weiß ich noch nicht, das weiß ich vorher nie. Dann hätte ich auch keine Lust mehr drauf, wenn ich vorher wüsste, was ich an dem Abend mache.
Harry Rowohlt in HR1, um seine Anfänge geht's gleich.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation.
Am 27. März 1945 bekommt die Schauspielerin Maria Pierenkämper in einem Hamburger Luftschutzkeller einen Sohn, Harry, der mir jetzt knapp 65 Jahre später gegenüber sitzt. Vater des Sohnes ist der Verleger Ernst Rowohlt, den Maria später auch heiratet. März 1945 war keine schöne Zeit, Herr Rowohlt. Haben Sie unter den misslichen Umständen noch leiden müssen?
Man muss dazu wissen, dass ich als 10-Monats-Kind geboren wurde. Weil immer, wenn ich eigentlich Lust hatte, geboren zu werden, wieder Fliegeralarm war. Und da dachte ich mir, ich bin doch nicht doof. Und danach, naja, meine Mutter war unterernährt. Ich war die ersten Lebensjahre auch unterernährt. Was man nur daran sieht, dass ich auf Fotos von damals einen richtigen Biafra-Bauch habe.
Ihre Mutter zog als Schauspielerin oft um. Und Sie mit ihr in Wiesbaden waren Sie, glaube ich, auch mal eine Weile.
Ja, da bin ich mit großem Genuss von 2 bis 6 aufgewachsen. Und bei meiner ersten Lesung in Wiesbaden habe ich natürlich in der Anschleimphase mir eine, wenn auch gemilderte Form von verlorener Sohnbehandlung ausgebeten. Und Tante Renate aus dem Kindergarten in den höchsten Tönen gerühmt. Und in der Pause kam dann tatsächlich Tante Renate und gab sich zu erkennen.
So
und heimste dann voll verdiente stehende Ovationen ein. Und ich sagte, das nennt man eine betreute Lesung.
Ihren Vater lernen Sie erst kennen, als die haben mal gesagt, ein alter, nörgeliger Mann war er da schon. Wie sind Sie miteinander ausgekommen?
Als ich ihn kennenlernte, war er etwas jünger, als ich jetzt bin. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt plötzlich mit dem Kind anfangen sollte. Aber wir haben uns auf seinem, was wir beide noch nicht wussten, dass es das sein würde, Totenbett, eigentlich näher kennengelernt. Da habe ich ihm den gesamten Schweig von Jaroslav Haschek mit verteilten Rollen vorgelesen. Und danach waren wir dann heftig miteinander befreundet. Wir sind also mit den freundlichsten Gefühlen voneinander geschieden.
Nach dem Tod ihres Vaters 1960 übernimmt ihr Bruder Heinrich Maria aus einer früheren Ehe ihres Vaters den Verlag.
Es war aber keine Ehe, die waren nicht verheiratet.
Ach so. Sie sollen auch in die Firma und machen nach ihrem herausragend guten Abitur eine Lehre beim Surkamp Verlag und anschließend ein kurzes Volontariat bei Rowohlt. Das soll schrecklich gewesen sein. Warum?
Es kam mir vor wie ein Straflager. Da ich aber niemanden ermordet hatte, wusste ich nicht so recht, wofür ich da bestraft werden sollte.
Nach dem Rowohlt-Volontariat geht Harry Rowohlt nach Amerika, bleibt dort für 1,5 Jahre, glaube ich, so etwa. Und zurück in Deutschland arbeitet er eine Weile als Werbefiffi, wie er das nennt. Und dann 1971 beginnt ihre Karriere als Übersetzer. Das erste Buch, Die grüne Wolke, vom Erfinder sozusagen der antiautoritären Erziehung, Neil. Wie sind Sie daran gekommen?
In New York auf dem Weg zur Arbeit. Grove Press, ein kleiner linker Verlag, bin ich immer in der Bleecker Street an einer Buchhandlung vorbeigekommen und da war im Schaufenster The Last Man Alive von Alexander Sutherland Neil und das habe ich mir gekauft und dann habe ich meinem Brüderchen geschrieben, ob es ihm am Ende gar entgangen sein sollte, dass ein Bestsellerautor Neil nicht nur Bücher über Göhren, sondern auch eins für Göhren geschrieben hat. Und da sagt er, das sei ihm keinesfalls entgangen, es sei nur leider unübersetzbar, weil unübersetzbarer amerikanischer Gangster-Slang drin vorkommt. Und da habe ich gefragt, wenn ich es vielleicht mal versuchen dürfte. Und das war das erste Kinderbuch, das es auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte, sodass eine gewisse Generation von Deutschen das Buch praktisch geschlossen gelesen hat. Und wenn heutzutage jemand zu mir sagt, verfatz dich, dann rieselt es mich wohlig, weil ich weiß, dass das aus der grünen Wolke.
1983 verkaufen Sie und Ihr Bruder Ihre Anteile am Rowohlt Verlag. Geldsorgen damit für immer, ade?
Ich hatte nie Geldsorgen, weil ich nie einen nennenswerten Lebensstandard hatte.
Harry Rowohlt in HR1. Um Amerikaner und Iren geht's gleich. Fritz Reichert und Harry Rowohlt, der als Autor und Übersetzer nicht nur beneidenswert beliebt, sondern auch vielfach ausgezeichnet ist. Er hat den Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau, den Johann-Heinrich-Voss-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, den Deutschen Hörbuchpreis, eine goldene Schallplatte für seine erfolgreichen Hörbücher, den Übersetzerpreis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung, zweimal sogar den Deutschen Jugendliteraturpreis und wahrscheinlich habe ich
beide
auch Preise vergessen.
Beide 5 Kilo. Kann man sehr gut fürs Powerwalking verwenden.
Auf jeden Fall hat er auch noch den Satirepreis Göttinger Elch. Dessen Juroren fanden 2001, Harry Rowohlt hat ein eigenes, bislang unbekanntes Genre erfunden, das Rowohlt. Sind Sie ein Kunstwerk, Herr Rowohlt?
Offenbar, wer bin ich, dass ich einer hochmögenden Jury widerspräche? Meine einzige Rache ist, dass ich eben auch in der Jury sitze, in der Jury des Kasseler Literaturpreises für grotesken Humor. Was bedeutet, dass ich zweimal im Jahr nach Kassel muss? Einmal zur Verleihung und einmal, um mich überstimmen zu lassen.
Das Rowohlt, Harry Rowohlt, sächlich männlich und der Musik durchaus zugetan, zum Beispiel der Musik von Dr. Hook. Das ist der einzige, den Sie sich für heute wünschen. Vielleicht nennen Sie uns erstmal einen Grund dafür. Die anderen kriegen wir dann beim nächsten Mal. Warum Dr. Hook?
Weil der von mir hochverehrte Shel Silverstein für die Texte und Musiken geschrieben hat.
Sind Sie Dr. Hook mal begegnet?
Persönlich? Shel Silverstein? Nein. Aber die Kapelle, da war ich durchaus schon mal und auch backstage.
Jetzt also Mikro frei für den promovierten Haken, Dr. Hook. Unser Gast Harry Rowohlt wird gepriesen für seine sprachmächtig kenntnisreichen Übersetzungen englischsprachiger Literatur. Wann sind Sie dem Englischen eigentlich zum ersten Mal begegnet?
In der Albert-Schweitzer-Schule in Form von Fräulein Dr. Pfohl.
Als kleiner
Junge
noch,
immer
oder?
Besonders gut singen ließ. Happy Birthday, dear Fräulein Dr. Pfohl. Happy Birthday to you.
Wie alt waren Sie da?
Wann kommt man auf die Oberschule? 10. Die Oberschulprüfung habe ich übrigens nur bestanden, weil die in Lindenberg im Allgäu stattfand, wo ich damals gerade war. Die hatten da eine neue Oberschule hingebaut und weit und breit niemanden, der da hingehen konnte und haben händeringend nach Schülern gesucht, sonst hätte ich die nie bestanden.
Und das Englische hat Ihnen sofort schweren Eindruck gemacht, oder?
Ja, im Gegensatz zu Mathematik.
Und haben Sie es dann selber vertieft oder war das, bis Sie dann später nach Amerika gingen, irgendwie Schulenglisch, was Sie beherrschten?
In Hamburg habe ich den ganzen Tag BFN, später BFBS gehört und als ich in Frankfurt wohnte natürlich AFN. Und in New York ist das ja ohnehin weitgehend noch Verkehrssprache.
Als Sie Ende der 60er
Jahre... Wenn man nicht gerade Taxifahrer ist.
Ja, als Sie Ende der 60er Jahre dahin kommen, nach New York, geht's in den Vereinigten Staaten ziemlich hoch her. Rassenunruhen, Vietnam-Proteste, aber auch Flower Power und Woodstock. Wurden Sie da zum Hippie?
Das war ich lange vorher schon gewesen. Das war für mich absolut nichts Neues. Nur, dass ich natürlich die Studenten darum beneidete, am späten Mittag randalieren zu können, während ich arbeiten ging. Ich bin mal gefragt worden, worauf ich am stolzesten bin in meinem Leben. Und da habe ich überlegt und da habe ich dann gesagt, wie ich mal am Telefon für einen Neger gehalten wurde. Da habe ich dem Schichtführer in der Setzerei eine Satzanweisung durchgegeben mit meinem nachgemachten britischen Akzent und merkte, wie kühl der reagierte und habe dann unmerklich von britisch auf afroamerikanisch umgeschaltet. Und dann sind wir da mal hingefahren, der Abteilungsleiter, eine Kollegin und ich, irgendwo in New Jersey auf der grünen Wiese. Und der Schichtführer kam freudig, erregt rausgeschossen, sah uns drei und fragte, ist Harry denn nicht dabei? Und ich habe gesagt, das bin ich. Und er sagte enttäuscht, ein lilienweißer Hippie. Und ich dachte, du bist ein Bruder.
Die andere Welt, die Sie uns mit Ihren Übersetzungen nahebringen, neben der amerikanischen, ist die irische. Wie sind Sie der erlegen, wenn man das so sagen kann?
Ich hatte mal Zwischenlandung in Shannon auf dem Weg nach New York und hatte seltsamer und unerklärlicherweise zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, nach Hause zu kommen. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man eigentlich häufiger haben.
So simpel fand die Begegnung
so
statt?
So einfach war das. Außerdem hatte ich vorher schon Flann O'Brien gelesen und natürlich Frank O'Connor und was es so an irischen Autoren gab.
Hatten Sie in Amerika oder Irland je das Gefühl, dazuzugehören?
Ich war mal mit einem Übersetzerkollegen namens Joe O'Bruder in Dublin in einer Kneipe, wo die literarischen, die belletristischen Übersetzer sich versammelt hatten. Und jeder stellte sich kurz vor und ich habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich heiße Harry Rowold und bin ein deutscher Tourist. Und da haben alle gemacht, weil sie alle wussten, dass ich der deutsche Übersetzer von Flann O'Brien bin und da hatte ich das Gefühl, ich gehöre dazu. Und in den USA hatte ich ohnehin das Gefühl, ich gehöre dazu, weil wir versucht haben, uns gewerkschaftlich zu organisieren. Und dann lief mein Visum ab und ich musste nach Hause. Und mein Freund Mike Purpich hat gesagt, komm mich doch morgen Abend mal besuchen, da trinken wir ein bisschen. Und da bin ich dann sehr trübe hingegangen. Und da waren 140 inzwischen Gefeuerte aus dem Verlag, die sich dort zu meinem Abschied versammelt hatten.
Auch ein Erlebnis.
Ja.
Harry Rowold in HR1. Gleich kommt unser Überraschungsgast. Sie hören HR1 Talk mit Harry Rowold, zu dem sich jetzt per Telefon unser Überraschungsgast gesellt. Eine auch sehr ausgeprägte Persönlichkeit, Herr Rowold. Ein Mann, der, wenn ich seine Aufgabe recht verstehe, Ihnen durchaus mal sagen kann, wo es lang geht. Und ich nehme an, in Ihrem Leben gibt es nicht so sehr viele Menschen, die Ihnen das sagen. Vielleicht begrüßen Sie Herrn Rowold einfach mal, werter Überraschungsgast, ohne Sie schon zu erkennen zu geben.
Tja, mei, Harry.
Ah. Der Chef persönlich.
Hans W. Geißendörfer, der Erfinder der Lindenstraße. Das war ja wirklich wenig, was nötig war. Herr Geißendörfer, danke, dass Sie mitmachen. Als Erfinder und Produzent, am Anfang auch Regisseur der Lindenstraße, dürfen Sie Harry Rowold, der seit 95 den Penner Hartmut Harry Rennep spielt, bestimmt auch mal die Richtung vorgeben. Oder sehe ich das falsch, Herr Geißendörfer?
Man muss ihm höchstens mal sagen, ein bisschen mehr den Kopf heben und weniger in den Bart reden. Aber viel mehr braucht er, der Harry nicht.
Wie kam die Lindenstraße zu Harry Rowold, Herr Geißendörfer?
Ach, das ist eine gute Geschichte, die zweimal zufällig entstanden ist. Auf der einen Seite von Harry selbst und auf der anderen Seite von uns. Ich hatte eine Autorin, die unheimlicher Fan von Harrys Kolumnen war in der Zeit. Und Harry hat in der Zeit ab und zu mal auch was über Lindenstraße gesagt. Witzig kritisch, aber auch wohlwollend. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, sag mal, wollen wir den Harry nicht mal fragen, ob er mitspielen will? Und gleichzeitig dazu hat Harry in irgendein Interview geben müssen zu den Feinschmecker und sagte, er will irgendwie in das Restaurant Akropolis von der Familie unserer Griechen, da möchte er dieses Interview machen.
Und die Besetzung als Penner oder umgekehrt gelesen Rennep, war die gleich klar?
Ja, die Figur war sofort klar und wir suchten auch eine Figur, die quasi märchenhafte Züge haben darf, also aus der Realität wegtanzen darf.
Was ist Ihr Spaß an der Sache, Herr Rowold? Die Millionengage wird es kaum sein.
Die kommt noch hinzu. Ich wusste damals vor fast 15 Jahren nicht, was für ein ungeheures Glück ich bei der Lindenstraße haben würde. Denn vom Ensemble sind etwa 80% sehr kluge, sehr liebe Menschen.
Herr Geisendörfer, Harry Rowohlt gilt als großer Geist, als großes Original, früher auch als großer Freund des Alkohols. Verraten Sie das Geheimnis. Wie ist er beim Drehen? Eine große Diva?
Nein, überhaupt nicht. Jetzt wirklich ohne jeden Schmäh. Er ist wie ein kleiner Teddybär. Er hört zu, er hat Lampenfieber.
Das ist nicht wahr.
Doch, das sieht man schon, wenn man genau hinguckt. Du verbirgst es sehr geschickt, aber du hast Lampenfieber. Und es wäre auch schlimm, wenn du es nicht hättest. Er ist ein Freund am Set und jemand, der eine Spiellust hat. Harry ist ein Schatz, ein Kuscheltier.
Ist Harry Rowohlt ein bedeutender Mann?
Ja, als Intellektueller ist es ja nicht so selbstverständlich, dass man sich aufs Triviale vorwagt. Und Harry hat da keine Berührungsängste und veredelt das Triviale.
Und wie ist er, wenn ihm was nicht passt, Herr Geisendörfer?
Das habe ich noch nicht erlebt.
Aber Sie haben ja auch nicht gemerkt, dass er kein Lampenfieber hat.
Wenn ich dann gucke, dann merke ich das schon. Wenn ich Harry im Flur begegne, dann merke ich an seinem Gang, ob er schon abgedreht ist, weil dann ist der Gang leicht und federnd, oder ob er noch nicht abgedreht ist. Dann ist der Gang etwas schlurfender, etwas nachdenklicher, etwas konzentrierter.
Herr Geisendörfer, was wünschen Sie Harry Rowohlt?
Ein langes Leben, den Alkohol so zu genießen, wie ich das tue.
In Maßen oder unmäßig? Oder?
Ja, wie Sie meiner Stimme anmerken, etwas in Maßen.
Ich schiebe aber doch seit einschließlich dem 26. Juni 2007 stramme Ethanolkarenz. Allerdings hat der Neurologe gesagt, ich darf mir durchschnittlich 4-mal pro Jahr gepflegt die Kante geben.
Und damit kann man.
Ja.
Herr Geisendörfer, brauchen Sie noch ein letztes Wort?
Ich wollte nur dem Harry nochmal Danke sagen.
Hans, ich habe dir zu danken.
Ja, aber Junge, du bist für uns schon unheimlich wichtig und du weißt, dass du eine Riesen-Fangemeinde hast.
Ich danke Ihnen, Herr Geisendörfer.
Ich gehe jetzt ein bisschen weinen.
Harry Rowohlt ist nach den 11 Uhr Nachrichten auch noch da.
HR1 Talk, jetzt mit Fritz Reichert.
Willkommen. Der Autor und Übersetzer Harry Rowohlt ist bei uns. Das ist schön, Herr Rowohlt. Guten Tag nochmal.
Guten Tag, Herr Reichert.
1996 hat man Sie zum Ambassador of Irish Whiskey, zum Botschafter des irischen Whiskys ernannt. Nun trinken Sie aber kaum noch. Mussten Sie da dann gleich das Botschafterfähnchen von Ihrem Auto abmachen und dürfen auch nicht mehr falsch parken wie Diplomaten?
Ich hatte nie ein Auto und entsprechend auch kein Botschafterfähnchen.
Oder? Aber den Titel hat man Ihnen nicht genommen.
Nein.
Harry Rowohlt bleibt Diplomat, auch wenn er gar keiner ist. Mal sehen, ob sich das gleich bei unserem Fragebogen deutlich macht.
HR1 bewegt.
Talk mit Harry Rowohlt, der so vieles ist und kann und der bei seinen häufigen Reisen in die USA bestimmt schon manchen Fragebogen ausgefüllt hat, vermutlich wahrheitsgemäß. Wir hoffen auch auf Wahrhaftigkeit jetzt, Herr Rowohlt, bei unserem Fragebogen. Wollen wir loslegen?
Ja, gern. Ja.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Vom Pförtner am Funkhaus nicht rausgeschmissen zu werden.
Ich hasse es, wenn.
Ah, das ist so viel Zeug. Ich hasse es zum Beispiel, wenn es niemanden stört, dass es nach Fritten stinkt, aber sich jeder darüber beschwert, wenn ich Knoblauch gegessen habe.
Von meiner Frau Ulla habe ich gelernt.
Ich möchte jetzt nicht ins Aufzählen geraten.
Also nur
hauptsächlich, dass so ziemlich alles wurscht ist.
Kinder.
Ich habe mit Kindern insofern Schwierigkeiten, als ich sie nicht als solche anerkenne. Ich sehe nicht ein, warum Kinder was anderes sind als Menschen.
Freiheit. Soll das die Antwort sein?
Ja, gut.
Einsam.
Die Einsamkeit des Übersetzers, die bekämpfe ich ja dadurch, dass ich ständig tingle.
Der liebe Gott.
Kann mir leid tun. Wie ich immer sage, Gott muss sich bei uns Agnostikern mehr anstrengen. Tut er ja auch.
Mein erstes Knöllchen.
Haha, mein erstes Knöllchen habe ich bekommen, weil ich auf dem Fahrrad las. Ich hatte so einen langen Schulweg und auf dem Rückweg habe ich schon mal Schularbeiten gemacht. Das war eine lange Strecke geradeaus. 5 Mark war das. Das war durchaus kein Pappenstiel. Ich bekam 5 Mark Taschengeld die Woche und jeweils 5 Mark für eine 1.
Da so. Waren Sie ja ziemlich wohlhabend dann vermutlich. Sie waren doch ein sehr guter Schüler.
Ich war überhaupt kein guter Schüler.
Aber Ihr Abitur war herausragend.
Ja, in der Oberstufe war ich dann plötzlich ein guter Schüler, aber bis dahin war ich ein denkbar schlechter Schüler. Was ich allein an Nachhilfe verschlungen habe, davon könnte eine Großfamilie in der Sahelzone 10 Jahre in Saus und Braus leben.
Meine Frankfurter Jahre.
Ja, das war praktisch meine Kindheit, weil meine Mutter mir vorsichtshalber alles verboten hat. Und deshalb bin ich ein halbes Jahr nach dem Abitur von zu Hause abgehauen und dann eben nach Frankfurt in die Lehre zu Frau Ruff. Da hatte ich ein möbliertes Zimmer. Und das kam mir vor wie die absolute Freiheit. Zum Beispiel habe ich morgens Nescafé getrunken, den es zu Hause nie gegeben hätte, auch keinen Kaffee. Und dazu ungetoastetes Toastbrot mit Erdnussbutter. Und heute mag ich immer noch Erdnussbutter. Das ist für mich der Geschmack der Haha, da haben wir es ja doch noch, Freiheit.
Griechenland.
Da haben wir mal 9 Monate lang überwintert und seitdem empfinde ich teilweise, glaube ich, sogar Griechisch, ohne das allerdings selbst zu merken.
Und Sie sprechen Griechisch bestimmt?
Ich habe, glaube ich, früher mal ganz gut Griechisch gesprochen. Dann hatte ich aber einen Autounfall auch in Griechenland. Da bin ich mit unserem VW Käfer Cabrio in eine Schlucht gefallen und habe mich 5,5 Mal überschlagen. Das war vielleicht langweilig. Nach jedem Mal dachte man so, jetzt reicht's aber. Ach nö, und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und da hatte ich dann eine verschleppte Gehirnerschütterung, weshalb ich auch, was ich nicht auszunutzen, bitte, eine Amnesie habe von 1978 bis 82 oder so. Also wenn Sie sagen, Sie hätten mir in der Zeit Geld geliehen, glaube ich es Ihnen vorsichtshalber schon mal nicht.
Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt mitten in diese Amnesie hier hineinpasst. Der erste FC St. Pauli.
Ja, ich weiß nicht. Es klingt unpatriotisch, aber ich hätte nichts dagegen, wenn er nicht aufstiege, weil ich es sowohl ökologisch als auch ökonomisch voll vertretbar finde, wenn Pauli zu Auswärtsspielen mit der U-Bahn fahren kann.
Harry Rowohlt beantwortet den H1-Fragebogen. Ich danke schön. Und gleich geht's ums Schreiben und den Einfluss der Rowohltschen Leserschaft. Harry Rowohlt, unser Gast hier in HR1 Talk, kann so schön schreiben, dass manch einer süchtig wird nach seinen Texten. Als er seine Kolumne Pooh's Corner in der Zeit für eine Langeweile aussetzte, fingen manche sogar an zu randalieren, zum Beispiel Axel aus St. Pauli. Der schrieb, Herr Rowohlt, Herr Rowohlt, Herr Rowohlt, Herr Rowohlt, schreiben Sie verdammt nochmal endlich wieder einen Corner. Was soll denn die Scheiße? Sehr freundliche Grüße, Axel. Ja. Verzeihung wegen der Scheiße, aber in St. Pauli spricht man so wahrscheinlich.
Na, es ist.
Haben Sie sich aus Angst vor Axel wieder ans Schreiben gemacht, Herr Rowohlt?
Ja, ich habe einen heiligen Schreck gekriegt und gleich wieder angefangen. Nee, ich hatte damit aufgehört, weil ich meine eigene Kolumne mit wachsendem Unmut zu lesen begann und dachte, wenn ich sie schon nicht mal mehr gerne lese, kann ich sie nicht Leuten zumuten, die sie nicht mal geschrieben haben.
Aber das hatte sich nach vielen Jahren dann gegeben und dann fingen Sie wieder an.
Ja, Axel aus St. Pauli, ich meine, man muss es mir ja nur sagen, denn ich tue gern, was man mir sagt.
Sie schreiben auch Kinderbücher, zumindest auf den ersten Blick.
Eins habe ich geschrieben.
Ich, Carter Robinson,
ja. Was beiläufig übrigens auch auf Französisch und Dänisch erschienen ist. Auf Französisch heißt es L'Odyssée du Char Robinson und auf Dänisch heißt es natürlich noch viel schöner. Ja, Robinson.
Das hört sich wirklich schön an. Als Übersetzer von Pooh der Bär haben Sie natürlich auch für deutsche Kinder ein Kinderbuch oder Kinderbücher mehrere Folgen geschaffen. Was reizt Sie an Kinderbüchern?
Ich sehe da keinen Unterschied zu Erwachsenenbüchern eigentlich. Dadurch, dass mein erstes Buch ein Kinderbuch war, war ich sofort in der Schublade mit den Kinderbüchern und dann habe ich immer Kinderbuchaufträge bekommen und dann habe ich Robert Crumb übersetzt und dann war ich plötzlich der Experte für Comic-Übersetzungen und so.
Jetzt bitte nicht hauen, aber beflügelt Sie ein pädagogischer Ehrgeiz, wenn Sie etwas machen?
Nicht, dass ich wüsste. Könnte natürlich sein, dass da irgendwas durchschlägt, was mir unbewusst ist.
Als Sie das Buch Jack der Bär übersetzten, schrieben Sie dem Autor, dem
Amerikaner... In 12 Tagen, jawohl.
Donnerwetter. Dem Autor Dan McCall. Ich habe physisch in dem Buch gelebt und wusste nicht, wie ich wieder rauskomme. So stark ist es. Wie ist das, wenn Sie so versinken in einem Text?
Das kann man doch wohl verlangen. Nicht nur vom Übersetzer, sondern auch vom Leser.
Das passiert Ihnen doch bestimmt nicht immer.
Nein, das fehlte noch. Dann könnte ich ja in der Eisenbahn gar nicht lesen. Würde ich immer erst in Norddeichmole oder Chiasso von der Lektüre jäh auffahren und zum Ausgang hasten.
Passiert Ihnen sowas beim Vorlesen vielleicht auch mal, dass Sie versinken?
Ich lese ja fast nie was vor, was ich nicht schon kenne. Da ist die Gefahr also nicht so schlimm, nicht so stark.
Ich finde, Sie lesen Ihre Figuren lebendig. Jede bekommt eine eigene Stimme und damit Persönlichkeit. I.A., der so schön blasiert näselnde Esel im Pu der Bär oder das herzlich atemlose Ferkel. Fangen die schon
Für
an
Für Ferkel
zu
war Otto Waalkes das Vorbild. Und die Stimme von I.A. habe ich zu 80% von dem leider inzwischen verstorbenen deutschen Romancier Georg Lenz geklaut und zu je 10% von Peter Zadek und Hilde Knef. Da habe ich mir bei I.A. zum Beispiel gedacht, das ist zu utriert, das kann man nicht machen. Aber seltsamerweise ist der bei allen Kindern die Lieblingsfigur und die hassen Kapitel, in denen I.A. mit seinem dummen Geknatsche nicht vorkommt. Und Georg Lenz, wie gesagt, zu 80% der Spender der Stimme, als der noch lebte, der hat ein Schlösschen in der Normandie und nach Deutschland kam. Inzwischen haben so viele deutsche Kinder diese CDs gehört, versammelten die sich immer im Halbkreis um ihn und glaubten, er wäre I.A. Und je heftiger er das dementierte, desto tiefer ritt er sich rein. Ich bin doch kein Eser, Knallkörper.
Harry Rowohlt in HR1. Warum er so gut nicht verlieren kann, wollen wir auch noch wissen.
Hello, Innocence. Though it seems like we've been friends for years. And I'm finishing. How I wish I had never begun.
Mit Fritz Reichardt und Harry Rowohlt, Dr. Hook die Zweite, ihr Wunschinterpret heute. Welche Gründe sprechen für Dr. Hook?
Das ist so Cajun Country Rock, sämig und außerdem mit den Texten und den Melodien von Shel Silverstein versehen. Da kann man überhaupt nichts falsch machen.
Sie haben da etwas vor sich liegen. Sie haben vorhin gesagt, das hätte was mit Dr. Hook zu tun.
Ja, ich habe bisher 3 Bücher mit Kindergedichten von Shel Silverstein übersetzt und aus dem Nachlass noch ein Packen mit 24 oder so Gedichten und falls das hier jemand wissen will, habe ich eins mitgebracht. Also zuerst das amerikanische Original mit der Originalstimme von Shel Silverstein und dann meine deutsche Nachdichtung. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, begrüße ich das sehr, weil ja dann ziemlich bald die Auflösung kommt.
There was a hungry TV set who never got to try one taste of all those luscious looking things that couldn't buy. All day, all night. Its screen was filled with puddings, cakes, and pies. And the TV cried and longed to try the things it advertised. So on cold and dark and hungry night, while all the household slept, the TV just unplugged itself and down the stairs it crept into the kitchen, to the fridge, and there before its eyes were all those scrumptious, tasty, tempting things it advertised. It gobbled up the cookies, it slurped up all the soups, it munched the muffins and the tarts, it crunched the Fruity Loops. It swallowed all the puddings, it gulped the chocolate mousse, it chomped the frozen pizzas, it guzzled down the juice. It finished with some ice cream and some after-dinner mince, then slowly waddled back upstairs and plugged itself back in. And there it sits, and moans and burps, and gasps and groans and sighs, and things with indigestion that it might not be too wise to ever go and eat the things that you advertise. Also sehr, sehr pädagogisch. Da war ein hungriger Fernseh, der traurig dachte, dass er noch nie die Sachen geschmeckt, für die er Reklame machte. Den ganzen Tag, die ganze Nacht war sein Bildschirm voll mit Puddingen, Kuchen und Zuckerzeug, das er schier überquoll. Und der Fernseh weinte und japste nach dem, wofür er Reklame machte. In einer kaltdunklen, hungrigen Nacht, als der ganze Haushalt schlief, kam's, dass der Fernseh den Stecker rauszog und die Treppe hinunterlief in die Küche zum Kühlschrank. Und da lachte ihn alles an, wofür er Reklame machte. Er mampfte die Kekse, er schlürfte Bouillon, fraß Torten und Fladen, ein Fruchtmedaillon, verschluckte die Puddings, das Tiramisu, gefrorene Pizzen samt Säftchen dazu. Zum Schluss etwas Eiscreme, paar Plätzchen, muss sein, langsam Trepp auf und den Stecker hinein. Und da sitzt er und rülpst und stöhnt und keucht und ächzt und tönt. Man kriegt Magenverstimmung, nun gebet fein Acht, wenn man isst, wofür man Reklame macht.
In einem bitterbösen Brief an einen Kollegen schrieb unser Gast Harry Rowald mal: Es gibt eins, was ich gut kann, nicht verlieren. Und dann geht es weiter, nur zur Information. Der Tag, an dem du aus freier Willensentscheidung beschlossen hast, mich zum Feind haben zu wollen, das ist der Tag, an dem deine Niederlagen begonnen haben. Zähl sie nach. Ab jetzt wird dir nie wieder etwas gelingen. Man sollte Harry Rowald nicht zum Feind haben, offenbar. Nachzulesen übrigens in seiner Briefsammlung Der Kampf geht weiter. Die drohende Prophezeiung habe ich verstanden, Herr Rowald, aber den ersten Satz nicht. Eins kann ich gut, nicht verlieren. Was soll das heißen? I'm the greatest?
Nein, überhaupt nicht. Eins kann ich gut, nicht verlieren bedeutet, ich kann schlecht nicht siegen. Das ist überhaupt
später
nicht
schreiben
mal
Sie dem Mann
entfernt eitel.
Später schreiben Sie dem Mann, nein, ich bin gar nicht eitel, ich bin nur sehr,
genau.
Sehr gut.
Ja.
Und an anderer Stelle kann man von Ihnen lesen, manchmal möchte ich etwas übersetzen, weil ich denke, das kann nur ich. Nach Ihrer eigenen wahrhaftigen Einschätzung, Herr Rowold, was können nur Sie so sehr, sehr gut?
Ich weiß nicht, wenn der Autor und ich einigermaßen seelenverwandt sind, dann empfiehlt es sich doch, dass ich den übersetze. Außerdem, wenn ich was nicht weiß, schlage ich nach, was auch nicht jeder Übersetzerkollege macht. Oder wenn der Autor noch lebt, frage ich den Autor. Der bekommt dann regelmäßig eine riesenhafte Inkompetenzliste. Und das hat natürlich für den Autor auch wiederum den Vorteil, dass er seinem Nachbarn kann. Er kann nicht zum Golf spielen, weil er seinem völlig inkompetenten deutschen Übersetzer mal wieder aufs Fahrrad helfen muss. Daran merkt der Nachbar, dass sein Nachbar ein sogar ins Deutsche übersetzter Autor ist. Und alle Beteiligten können nur davon profitieren.
So lieb und vertraut Ihnen das Englische in all seinen Ausprägungen ist, am Ende geht es Ihnen ja immer um die deutsche Sprache. Was hat unsere Sprache für Sie so Schönes?
Da gibt es einmal das, was ich als Krimi-Effekt bezeichne. Bei längeren Sätzen kommt im Deutschen das Verb am Schluss. Man muss also den ganzen Satz lesen, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Im englischen Original dagegen weiß man sofort, was er gemacht hat und sagt sich dann auch nicht schon wieder. Außerdem, also ich spreche jetzt nur über das Englische und das Deutsche, außerdem stimmt es natürlich, was Tucholsky mal gesagt hat. Englisch ist eine einfache, aber schwierige Sprache. Es besteht aus lauter Fremdwörtern, die falsch ausgesprochen werden. Und Deutsch ist da einfach reichhaltiger. Es gibt englische Wörter, die versteht man nur mit mindestens mittlerer Reife. Mir ist da neulich eingefallen, recalcitrant zum Beispiel. Auf Deutsch heißt das aufsässig und das klingt auch viel aufsässiger als recalcitrant.
Sie haben auch schon mal aus dem Hessischen übersetzt.
Ja.
Das botanische Drama Erna der Baum nadelt von unseren hessischen Größen Knorr, Gernhardt und Eilert. Nur weil Sie mein Lehrbuch bei Surkamps waren, können Sie Hessisch, Herr Rowold?
Ich bin ja auch nicht zu vergessen mit großem Genuss von 2 bis 6 in Wiesbaden aufgewachsen. Und
sprechen heute gern immer noch mal am Sonntag Hessisch, ja?
Ja, ja, unbedingt. Außerdem bin ich, glaube ich, einer der einzigen Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich Hessen, der alle LPs von Adam und den Mickeys hat. Die haben immer bekannte Schlager, wenn sie dem Publikum begannen, zu sehr auf den Wecker zu gehen, mit einer hessischen Version versehen. Zum Beispiel Griechischer Wein von Udo Jürgens, der Refrain genau wie im Original. Griechischer Wein hier in dieser Kneipe, oh, der griechisch kein, na ja, dann lass halt bleiben.
Hi, Rowold in HR1 Talk. Gleich geht's weiter. Wenn Harry Rowold tatsächlich am 27. März 1945 in einem Hamburger Luftschutzbunker auf die Welt kam, dann wird er an diesem 27. März 65. Ist das ein Tabuthema, Herr Rowold?
Nein, ich habe mir zu meinem 60. Geburtstag gewünscht, dass er nicht gefeiert wird. Und es war ein reiner Arbeitsgeburtstag. Drei konkurrierende Festschriften sind erschienen. Von der einen habe ich vom Taxifahrer erfahren, freuen Sie sich schon auf Ihre Festschrift. Und es war eine furchtbare Schinderei. Und den 65. werde ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht begehen.
Ich hätte Sie gern gefragt, wer garantiert nicht eingeladen wird. Aber
ich hätte allerdings, Entschuldigung, mir ist neulich mal wieder klar geworden, warum solche Feiern manchmal nicht so schön sind, wie man vielleicht glaubt. Weil man Leute einlädt, die man kennt und die man immer auf solchen Feiern trifft. Aber nie lädt man die Leute ein, die einem jeden Tag das Leben versüßen, wie zum Beispiel Madame Guppy und Biggie, die bei Edeka an der Kasse sitzen, oder Kai, mein Wirt. Warum lädt man solche Leute nicht ein? Oder im Mobility Center der Bahn AG.
Sie könnten ja bei Kai in der Kneipe feiern.
Da sprechen Sie jetzt was ganz Schlimmes an. Der hat nämlich letzten Samstag seine Kneipe geschlossen und mir bei der Gelegenheit meinen Glashumpen mit Zinndeckel geschenkt, weil als ich zum ersten Mal reinging, nahm er völlig zu Recht an, ich hätte Abitur und hat mir deshalb, immer wenn ich da war, dieses Burschenschaftsgefäß eingeschenkt.
Aber dann wollen wir jetzt wenigstens wissen, wie die Kneipe hieß.
Gastspiel.
Wie nett. Herr Rowold, Sie gehen manchmal als Kommunist durch. Sie lesen mit Gregor Gysi, Marx und Engels, allerdings nur deren privaten Briefe. Sind vermutlich eine Karteileiche der SPD und angeblich auch noch auf 1. Mai-Demos zu sehen. Tun Sie auch randalieren, Herr Rowold?
Randalieren? Das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich war zwar früher durchaus auch auf gewalttätigen Demonstrationen, habe da aber, muss ich leider sagen, eher mäßigend gewirkt. Ich erinnere nur zum Beispiel, das war das erste Mal, dass ich Ernst Jandl gesehen und gehört habe live. Da war das Frankfurter Forum für Literatur und im Gesellschaftshaus am Zoo tagte die NPD und wir standen davor und demonstrierten natürlich gegen die NPD. Ich hatte ein wunderschönes Schild gemalt. Die braune Liese ist's. Ich kenne sie am Geläute. Erich Schiller, Wilhelm Tell, erster Akt, erster Aufzug. Und dann wollten wir aber alle Jandl hören. Und da habe ich mit dem Einsatzleiter der Polizei ausgemacht, dass wir unsere Transparente und Plakate und Schilder bei denen in die Wanne, in die Polizeiwanne legen. Und er hat gesagt, wir halten die Nazis bis 12 Uhr fest. Und wenn ihr danach kommt, dann habt ihr Pech gehabt. Und wir sind dann kurz vor 12 pünktlich gekommen. Und in der Tat, die Polizei hatte den Nazis gesagt, sie könnten nicht für ihre Sicherheit garantieren, weil der Volkszorn draußen brodele. Und dann haben wir uns da wieder hingestellt. Das war noch mit Adolf, genannt Bubi von Tadden, dem Gentleman-Nazi.
Zum Schluss, Herr Rowold, bitten wir unsere Gäste immer, ob Sie uns vielleicht was auswendig sagen können, wenn Ihnen was einfällt. Sie haben vorhin schon anklingen lassen, dass auswendig nicht das Liebste ist für Sie. Ich hätte als Ausweichmöglichkeit auch noch einen kleinen Text, den Wuschig mach fand, zu bieten.
Klar, mache ich. Tiere platzen aus Kokons, andere wachsen aus Lehm, manche fallen aus Ballons oder ähnlich unbequem. Doch der winzig zähige Wuschig mach fand, quatsch das nicht weiter, das hat keinen Zweck, wächst am Saufbaum im Trunkenboldland und ist auch noch stolz drauf, der Geck.
Harry Rowold in HR1, ich danke Ihnen sehr.
Ich habe zu danken.
Danke auch fürs Zuhören. Hier kommt gleich die Hörerhitparade, HR1 Talk, nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie Harry Rowohlt nochmal hören möchten, Sie finden die Sendung nachher auch im Internet unter hr1.de. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Fritz Reichert.